Triggerwarnung. In dieser Episode geht es um sexualisierte Gewalt, Missbrauch innerhalb der Familie, psychische Erkrankungen und die Folgen wie Depressionen, Zwänge und Traumata. Wenn dich solche Themen belasten, hör dir diese Folge bitte nicht alleine an oder überspringe sie ganz. Deine Sicherheit und dein Wohlbefinden gehen vor. Erstmal hallo und danke, dass du dir Zeit genommen hast, deine Geschichte uns hier zu präsentieren. Bevor wir über deine schweren Erlebnisse sprechen, möchte ich mit dir in deine Kindheit zurückgehen. Es ist wichtig, glaube ich, zu verstehen, in welchem Umfeld du groß geworden bist. Meine erste Frage wäre, wie würdest du deine frühe Kindheit beschreiben? Welche Erinnerungen stehen für dich im Vordergrund?
Also, ich bin in einem sehr vernachlässigten Haushalt groß geworden, also wo sich wenig um mich gekümmert wurde. Es war sehr schmutzig. Es gibt so Dinge, an die ich mich erinnern kann, dass es halt nicht immer Essen da war. Und es waren furchtbar viele Fliegen in der Küche zum Beispiel. Es war kein Geschirr da, was man benutzen konnte. Es hat sich quasi gestapelt. Und im Bad war ein riesiger Wäscheberg immer, auch in der Badewanne. Also die Badewanne konnte man manchmal gar nicht benutzen.
Okay.
Und ja, es wurde wenig mit uns unternommen. Also man hat wenig mit uns gespielt. Wir waren uns selbst überlassen als Kinder.
Wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter?
Das Verhältnis zu meiner Mutter sehr kompliziert. Ich hatte kein Vertrauensverhältnis zu ihr. Sie ist mal liebevoll gewesen, aber dann hat sie mich quasi auch mal schlecht behandelt. Also es war immer so ein Hin und Her. Manchmal war ich ihr auch komplett egal. Und sie hat immer so mal ihre Lieblingskinder gehabt. Und das hat man dann auch gemerkt. Also es war ein sehr instabiles Verhältnis.
Okay. Welche Rolle hat dein Vater in deinem Leben gespielt?
Mein Vater war eher so der Typ, der Probleme nicht wahrgenommen hat, der auch meine Mutter wenig unterstützt hat, und der alles so unterm Teppich kehren wollte auch. Er wollte halt, dass das alles irgendwie läuft und die Leute nichts Schlechtes von einem denken.
Okay.
Und ja, er hat halt immer so sein Ding gemacht. Er war auch öfter unterwegs. Er ist dann natürlich mit uns auch mal zum Spielplatz gegangen und so, das auch. Aber eine Zeit lang war auch das nicht irgendwie da. Also da war er auch ständig weg.
Okay. Und gab es in deiner Kindheit Menschen, bei denen du dich sicher gefühlt hast?
Ja, meine Tante zum Beispiel, da habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Es, ja, der wollte ich dann, als ich klein war, mal öfter schlafen auch. Und zu meinen Cousinen und Cousinen zum Beispiel, zu denen habe ich immer noch auch Kontakt.
Okay. Welche Erinnerung hast du an das Zusammenleben mit deiner Familie?
Keine guten. Also es war immer irgendwie zwischen den Geschwistern Krieg. Man hat sich gegenseitig das Leben schwer gemacht. Also es gab keine Einheit, wie es eigentlich in der Familie sein sollte, sondern jeder war irgendwie gegen jeden und man hatte immer einen, auf den man draufgehackt hat. Also wenn ich es nicht war, war es jemand anderes. Und das war immer so, mal war man ein Team und hat zusammengehalten, aber dann ist irgendwas passiert. Und dann war wieder jemand anderes der Feind. Also so ging das eigentlich die ganze Zeit über.
Okay. Hattest du als Kind schon das Gefühl, dass auch in eurer Familie etwas anders ist oder schwieriger war als bei anderen?
Ja, also ich habe schon immer gemerkt, es ist irgendwie, man wusste nie, wie wird der Tag, also wie ist meine Mutter drauf, weil meine Mutter auch sehr starke Stimmungsschwankungen hatte. Mal hat sie gebrüllt und dann war sie wieder gut gelaunt und dann war wieder alles gut und dann war wieder alles scheiße und es war immer ein Wechsel. Man wusste nie, was jetzt als nächstes kommt. Also man war immer sehr unsicher.
Okay.
Und das hat es halt einen schwierig gemacht, so diese Situation überhaupt einzuschätzen. Aber man hat sich als Kind dann irgendwie angepasst. Also man hat sich immer an den Launen von meiner Mutter oder von meinem Vater angepasst. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man irgendwann gedacht hat, dass das tatsächlich normal ist, bis man diesen Vergleich hatte, wenn man so bei Freundinnen zu Besuch war, dass es da eigentlich ganz anders abläuft. Erst dann habe ich das wirklich begriffen, dass das nicht normal ist.
Wie haben Streit und Konflikte in eurer Familie genau ausgesehen?
Naja, meine Eltern haben sehr viel geschrien, sich auch gegenseitig beleidigt. Manchmal sind auch Gegenstände geflogen, die sie nacheinander geworfen haben. Und irgendwie war das auch so, dass mein Vater nie wirklich auf meine Mutter eingegangen ist. Also er hat gar nicht versucht, ihre Bedürfnisse zu verstehen, sondern hat immer nur gesagt, im Interesse, was sollen denn die Leute denken, krieg dich mal ein und so. Und er ist gar nicht darauf eingegangen, dass meine Mutter eigentlich mit den ganzen Kindern komplett überfordert war. Und hat ihr da halt nur immer ab und zu mal geholfen, aber nicht durchgängig wirklich hundertprozentig geholfen. Und ich glaube, das war auch mit ausschlaggebend, warum sie so war, wie sie. Vielleicht war auch mit vielleicht eine Erklärung, aber natürlich keine Rechtfertigung.
Ganz klar, ja. Gab es Versuche, dass Familienhilfe oder Jugendamt euch unterstützen und wie hast du das damals erlebt?
Also als ich ganz klein war, weiß ich noch, war eine vom Jugendamt immer dort, eine Familienhilfe. Und die ist dann mit uns zum Zahnarzt gegangen oder zu Arzttermin oder ist mit uns zu so einer, die von der Jugendhilfe hatten damals immer so ein Gebäude, wo man hingehen konnte. Und da hatte man dann so Spielsachen und so Freizeitbeschäftigung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das nennt genau, aber da ist sie dann mit uns hin und da haben wir dann gespielt. So dass wir rauskommen von zu Hause. Und wenn die dann da waren, haben meine Eltern auch aufgeräumt. Also dann war es zwar immer noch chaotisch, aber halt ausreichend, so dass man die Kinder dort lässt. Und ja, dann waren auch meine Eltern ganz anders drauf, wenn die dort war, die Frau. Und ja, dann war das irgendwann so, dass sie gedacht haben, dass es so ein bisschen gefestigt ist. Und dann haben auch diese Besuche aufgehört. Und
Okay.
dann war auch wieder das Chaos irgendwo wieder da.
Wie bist du in der Schule oder im Freundeskreis wahrgenommen worden?
Schule war ist sehr schlecht. Also dadurch, dass keiner mit mir wirklich sich hingesetzt hat oder halt kontinuierlich hingesetzt hat und geübt hat, fiel mir alles sehr schwer. Besonders im Mathebereich habe ich auch eine Dyskalkulie, also eine Rechenschwäche. Und ich weiß noch, dass ich immer so gedacht habe, okay, krass, das interessiert eigentlich gar keinen, ob ich schlecht oder gut bin in der Schule, weil meine Mutter auch immer so reagiert hat, so, ja, mein Gott, dann hast du halt eine schlechte Note, das interessiert ja gar keinen so nach dem Motto. Also es wurde nicht geschaut, dass ich da gefördert werde. Und in der Schule war ich halt wirklich auch auffällig. Ich habe viel geweint. Und ich weiß noch, dass eine Grundschullehrerin mal gefragt hat, was mit mir los ist, ich mich aber nicht getraut habe, irgendwie was zu erzählen, weil ich einfach so überfordert war. Und ich wollte ja auch nicht irgendwie, dass irgendwer schlecht von meiner Familie denkt. Also als Kind ist es ja ein ganz wichtig, dass man mit seiner Familie, also zu seiner Familie auch irgendwo schützt, ja, und nicht wegkommt da, weil das ist ja der einzige Raum, den man kennt.
Ganz klar, ja.
Und ich weiß noch, dass ich hatte immer Freundinnen. Also es war nie so, dass ich nie keine Freunde hatte. Ich hatte immer mindestens ein, zwei Freundinnen, auch in der Grundschule. Aber ich war halt nie wirklich beliebt. Man hat schon gemerkt, irgendwie, ich bin ein bisschen anders. Also man hat gemerkt, dass ich aus einem Haushalt komme, das nicht intakt ist.
Welche positiven Erinnerungen hast du aus deiner Kindheit oder trägst du noch vielleicht in dir?
Positive Erinnerung, wenn ich zum Beispiel mit meinen Geschwistern gespielt habe. Das war schon schön. Also wir hatten dann mit Barbies gespielt oder so. Oder ich und meine kleine Schwester haben viel miteinander gespielt und waren draußen auf dem Hof, auch alleine mal, wo wir sehr klein waren noch. Oder mit meinem Cousin, weil ich mit meinem Cousin und meiner Cousine unterwegs war. Und das fand ich auch immer sehr toll. Oder wenn ich Freunde besucht habe. Wir hatten damals einen Garten und da hatte ich auch viele Freunde immer und bin dann immer zu denen zum Garten hin. Und dann hat man sich getroffen, ist zum See und hat dort gebadet zusammen oder halt, man hat gegrillt bei den Eltern. Sowas war schon schön.
Wann hast du das erste Mal gespürt, dass du deiner Mutter nicht vertrauen kannst?
Das eigentlich immer, wenn sie so Sachen gesagt hat, ja, wir machen das und dann wurde es nicht gemacht, dann wusste ich eigentlich immer, wenn sie was verspricht, sie hält es nicht. War dann immer wieder mal der Fall. Ich wollte zum Beispiel, das hört sich jetzt richtig blöd an, aber ich wollte damals unbedingt, vielleicht kennt die Serie jemand, Kinderquatsch. Da haben wir die Kinder so gesungen und haben dann irgendwie so Sachen gekriegt, so Schulranzen und Helme und sowas alles.
Okay.
Da wollte ich mitmachen. Und meine Mutter hat immer wieder gesagt, ja, ich melde dich an, weil du da mitmachen möchtest. Und ich habe halt ewig darauf gewartet, bis sie mich endlich mal anmeldet. Und ich habe mich so gefreut, weil ich das einfach unbedingt machen wollte. Und sie hat mich halt zum Beispiel nie dort angemeldet. Also sie hat immer gesagt, ich melde dich an, um mich ruhig zu stellen, aber es ist nie was passiert. Und das ist halt in meinem Gehirn irgendwann drin geblieben, dass egal was ich möchte, es wird ja eh nicht so darauf reagiert. Und das war also das Erste, da war ich aber sehr, sehr klein. Und dann kam das später, wo ich dann mit ihr drüber geredet habe, über den Missbrauch, der passiert ist, dass sie mich darauf angesprochen hatte, ob jemand, also die besagte Person, in mein Zimmer kommt. Und ich habe es dann abgestritten, weil ich genau wusste, sie wird vielleicht gar nicht das machen oder mir helfen, weil sie immer irgendwie auch das Gefühl mir vermittelt hat, dass irgendwas mit mir falsch ist.
Der Vertrauensmissbrauch war da schon so tief verankert, ja.
Ja, also es war gar kein Urvertrauen da bei ihr. Also hatte ich von Anfang an wahrscheinlich nicht gehabt.
Hast du dich als Kind eher unsichtbar gemacht oder versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen?
Es gab eine Zeit lang, wo ich mich sehr angepasst habe und sehr still war. Aber dann gab es auch eine Zeit, wo ich wirklich freigedreht bin, wo ich sehr auffällig war, wo ich mich mit anderen Leuten angelegt habe, wo ich wirklich immer Streit gesucht habe, auch in der Jugendphase besonders. Oder halt, wenn der Täter da war, der durfte uns ja weiter besuchen. Und dann wurde zu mir zum Beispiel gesagt, hey, reg dich halt nicht auf, geh in dein Zimmer, gut ist. Und ich bin dann da halt total frei gedreht, habe gegen die Wände geschlagen und habe Sachen gegen die Wand geworfen oder gegen die Tür geböllert, weil ich war einfach so wütend, dass man zu mir sagt, ich soll mich zusammennehmen. Und derjenige, der halt so schlimme Sachen gemacht hat, einfach davon kommt und weiter da im Wohnzimmer sitzen kann und sich mit meinen Eltern unterhalten kann, als wäre nichts gewesen. Und das war für mich so der Knackpunkt, wo ich dann richtig auffällig geworden bin.
Danke, dass du uns einen Einblick in deine Kindheit gewährt hast. Der Missbrauch, das ist ein schweres Thema, aber ein zentraler Teil deiner Geschichte. Kannst du uns erzählen, wie der Missbrauch genau begonnen hat?
Ja, es fing so an der ersten Klasse müsste das gewesen sein an und es hat sich dann halt über Jahre dann immer so eingegliedert, dass es immer mal wieder stattgefunden hat und dann aber eine Zeit lang wieder nicht. Also es war nicht durchgängig immer, sondern immer mal und dann war eine Zeit lang Pause, ist gar nichts passiert und dann fing es aber wieder an und dadurch habe ich schnell gemerkt, okay, ich kann ja eigentlich machen, was ich will. Ich weiß einfach nicht, kommt derjenige die Nacht jetzt wieder oder nicht. Und ich weiß noch, dass es dann am Anfang habe ich das gar nicht so re registriert, dass das Missbrauch war. Das habe ich erst so begriffen, als ich mit einer Freundin darüber so ganz normal geredet habe, weil zu mir wurde ja auch gesagt vom Täter, es ist halt normal, man redet nicht drüber. Das machen alle. Und als Kind, du glaubst, eine Person, die älter ist als du, der glaubst du. Und das wurde halt komplett ausgenutzt. Diese Naivität, die man einfach als Kind auch hat, die ja ganz normal ist. Und ich habe dann mit einer Freundin drüber geredet und die hat dann so gesagt, hä, nee, das kenne ich gar nicht. Dann habe ich auch mit einer anderen Freundin geredet und die hat das sogar als Missbrauch benannt. Sie so, hä, das hört sich an wie ein Missbrauch. Und ich konnte damit aber überhaupt nicht wirklich was verbinden. Ja, also ich wusste überhaupt nicht, was sie damit meint und dachte dann nur so, okay, dann ist das anscheinend doch nicht so normal. Aber ich habe das nicht wirklich doll hinterfragt.
Ja klar, mit 6, 7, wenn man es auch nicht anders erkennt, ne? Wie hast du die erste Situation wirklich dann wahrgenommen? War dir sofort klar, dass etwas falsch ist? Anscheinend nicht, weil du es ja gerade erklärt hast. Ab wann hast du es denn gemerkt, dass da etwas falsch läuft?
So in der Pubertät nachher, als der Missbrauch schon zu Ende war, habe ich das erst so richtig registriert, was da passiert ist, weil vieles war einfach auch weg. Ich konnte mich an viele Sachen gar nicht erinnern und kann mich immer noch nicht erinnern. Ich kann mich immer nur so an gewisse Situationen erinnern und wie alt ich ungefähr dort war. Und vieles weiß ich auch nicht, weil das halt über einen längeren Zeitraum ging.
Welche Strategien hast du entwickelt, um die Situation umzugehen?
Wir haben zuerst in einem Haus gewohnt, also in so einem Miethaus, ganz normales Haus, Wohnhaus, Mehrparteienhaus, wo mehrere Familien gelebt haben. Und da hatte ich keine Tür in meinem Zimmer und da war ich dem quasi ein bisschen mehr ausgeliefert. Dann sind wir umgezogen und da hatte ich dann eine Tür drin und war mit meiner Schwester dann auch noch in meinem Zimmer. Und da habe ich dann Sachen vor die Tür gestellt. Also erst habe ich abgeschlossen, dann wurde mir der Schlüssel irgendwann weggenommen. Und dann habe ich so Sachen, Töpfe und Schüsseln und irgendwas vor die Tür gestellt, damit es halt einen riesen Krach gibt, wenn die Tür aufgeht. Und dass ich dann wach werde. Das hat ein paar Mal geklappt tatsächlich. Und dann war auch Ruhe irgendwann. Wurden die Übergriffe auch immer weniger. Und dann haben sie irgendwann komplett aufgehört.
Okay. Hast du dich währenddessen jemals an jemand anderes gewandt oder versucht, Hilfe zu suchen?
Ja, ich habe, als ich dann in einer weiterführenden Schule war, aus der Grundschule draußen, da war ich glaube, ich müsste so 14, 15, 16 um den Dreh gewesen sein. Ich kann das leider nicht genau mehr sagen. War ich, weil ich mich geritzt habe, war das Jugendamt wieder auf mich aufmerksam geworden und die Schule, weil es sehr auffällig war und auch meine Leistungen halt nicht alterstypisch waren. Ich hing halt richtig hinterher auch. Und da haben sich natürlich ein paar Leute irgendwie Sorgen gemacht, sag ich mal, und wollten dann mal genau hingucken, was denn da jetzt los ist. Und da habe ich dann auch mit dem Jugendamt wieder Kontakt gehabt, habe eine Familienhilfe bekommen, die sich wirklich nur um mich gekümmert hat, auch um meine Rechenschwäche, weil jetzt ist immer schlimmer geworden, dass ich so schlecht wurde in Mathe und wirklich die einfachsten Plusaufgaben waren schlimm für mich und ich habe da überhaupt nicht durchgesehen. Und dann war das so, dass das Jugendamt drin war und dann ich so eine Förderung gekriegt habe von einem Institut, die sich für Lernschwierigkeiten einsetzt und habe dann halt so eine Lerntherapie bekommen und ja, wurde dann halt betreut. Und ich habe dann auch dort versucht, mir Hilfe zu holen und habe auch gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht mehr zu Hause sein, da kümmert sich keiner um mich. Es ist einfach allen egal, was ich mache. Und mir geht es halt nicht gut. Naja, und das wurde dann halt so ein bisschen auf die Krankheit von meiner Mutter auch geschoben, weil meine Mutter eine psychische Erkrankung hat. Und da wurde dann halt gar nicht wirklich drauf eingegangen, was mir denn passiert ist. Dann war das so doll, dass ich mich richtig stark geritzt habe, dass ich dann irgendwann in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen wurde, quasi, wo ich dann hin musste.
Okay.
Und da war ich dann, ich glaube, 3 oder 4 Wochen. Und da habe ich dann auch denen erzählt, was mir passiert ist, dass da Missbrauch in meiner Kindheit war und dass ich mich immer mehr erinnern kann. Und das wurde aber auch nicht so thematisiert. Das wurde eher so, man wollte eigentlich nur die Symptome bekämpfen, hatte ich das Gefühl, und nicht das Kernproblem.
Wie hat der Täter sein Verhalten gerechtfertigt oder verschleiert?
Er hat es eigentlich bei meiner Mutter zugegeben dann, aber er hat immer im Hintertürchen quasi weitergemacht. Ich weiß noch, dass meine Mutter mich damals gefragt hat, als der Missbrauch noch gar nicht so krass lange ging. Also obwohl, nee, das ging 1, 2 Jahre. Ein Jahr, 2 Jahre ungefähr. Also so lange ist es eigentlich auch nicht, wenn man so bedenkt. Ich
Lang
weiß noch,
genug.
ja, aber für mich
Also,
die Zeitspanne sehr wenig
naja,
im
einmal ist schon zu viel.
Ja. Aber für mich ist das die Zeitspanne im Vergleich schon kurz. So, auf jeden Fall hat meine Mutter dann mich dann angesprochen, kommt jemand in dein Zimmer und so. Und dann habe ich das halt verneint.
Ja.
Und er hat es halt auch zuerst, glaube ich, verneint gehabt. Und meine Mutter hatte aber schon so das Gefühl, dass irgendwas wäre. Sie hat dann aber auch zu mir gesagt, ja, naja, wenn das aber so wäre, dann, na, du kannst das ruhig sagen, das ist alles okay und du kannst da auch nichts für. Das hat sie schon gesagt, aber es könnte halt sein, dass man dir nicht glaubt. Es könnte halt dies und das passieren. Sie hat mir gleich im Atemzug quasi auch zu verstehen gegeben, wenn ich jetzt was sage, könnte was passieren. Und man muss wissen, der Täter hat halt immer zu mir gesagt, wenn ich was sage, passiert das und das. Und könnte das und jenes sein. Und es könnte auch sein, dass mir keiner glaubt. Und ja, so hatte ich das auch Gefühl, weil meine Mutter auch so komisch gefragt hat. Also nicht so, ich glaube dir auf jeden Fall. Es kam zum Beispiel, nee, sie hat nur gesagt, es ist okay, du bist doch nicht selber schuld.
Am Ende genauso eingetreten, wie der Täter es vorausgesagt hat, im Prinzip, ne? Gab es
Und
ein. Ja?
ich habe dann mit 16 meiner Mutter davon nochmal erzählt gehabt. So, muss auch so 15, 16 muss ich gewesen sein. Und da war es dann so, dass meine Mutter, ich weiß nicht, ich habe richtig geweint und war dann auf ihrem Schoß und habe im Zimmer mit ihr gesessen. Und da hat sie dann auch gesagt, sie glaubt mir und sie kann das verstehen. Und dann hat sie den Täter auch rausgeworfen. Und da hat es dann auch zugegeben, tatsächlich. Das habe ich dann im Nachgang natürlich erfahren. Er hat auch bei anderen Leuten zugegeben aus meiner Familie, also bei zum Beispiel einer Cousine von mir. Und aber es hatte keine Konsequenzen. Es hatte für ihn keinerlei große Konsequenzen. Er konnte immer rein und rausgehen. Es wurde mir dann nur halt gesagt, ja, geh in dein Zimmer, ne, Person XY, ich kann jetzt den Namen nicht sagen, und kommt jetzt. Und dann bin ich halt abgehauen, meistens zu Freunden dann auch. Ne? Und wenn es dann spät abends war, manchmal kam er auch abends dann zu Besuch noch zu meinen Eltern, dann musste ich halt ja damit leben, dass da der Täter im Nebenzimmer sitzt und mit meinen Eltern einen auf Friede, Freude, Eierkuchen macht.
Schlimm. Gab es ein bestimmtes Muster oder wiederkehrende Situation, in denen der Missbrauch stattfand?
Ja, es war meistens nachts, wenn alle geschlafen haben. Und ich bin dann davon wach geworden. Und manchmal bin ich erstarrt. Also manchmal konnte ich mich auch gar nicht bewegen. Es war halt, ja, manchmal habe ich mich gewehrt. Immer je nachdem, in welcher Tagesform ich auch war. Also manchmal habe ich einfach nur die Augen zugemacht und habe gedacht, so hoffentlich ist das bald zu Ende.
Das wäre meine nächste Frage. Kannst du beschreiben, wie dein Körper während dieser Zeit reagiert hat? Eher erstarrt, Flucht, Abspaltung?
Es war meistens erstarrt sein, tatsächlich. Also ich wusste, die Person ist mir körperlich überlegen. Ein komplett Wehren hätte gar nichts gebracht. Ich weiß, ich habe mich noch zwei, dreimal habe ich mich gewehrt gehabt, als das schon ein bisschen länger dann auch lief, als ich so das gemerkt habe. Aber in den meisten Fällen bin ich halt erstarrt und habe immer nur gehofft, dass das irgendwann aufhört.
Wie hast du die Zeit nach den Übergriffen jeweils empfunden?
Ich habe es einfach verdrängt. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ich habe das einfach vor mir weggeschoben. Ich weiß nicht, ich war halt sehr müde immer und hatte am liebsten den ganzen Tag im Bett gelegen und geschlafen. Und habe dann manchmal auch so gedacht, vielleicht habe ich mir das alles nur eingebildet.
Welche Gefühle hast du heute, wenn du an diese Zeit zurückdenkst?
Ich finde es traurig, dass das alles so war. Also mir wurde ja meine Kindheit genommen.
Trink einen Schluck, ne?
Geht wieder.
Okay. Gab es äußere Anzeichen, die andere hätten bemerken können?
Nein,
Gar nicht.
es gab gar keine Anzeichen. Also nur, dass ich auffällig war vom Verhalten her und Albträume hatte und ich immer Bauchschmerzen hatte, aber so äußerliche blaue Flecken oder sowas gab es gar keine.
Hattest du als Kind jemals das Gefühl, wirklich selbst schuld dran zu sein? Wie hat sich das geäußert?
Naja, ich habe halt oft so gedacht, naja, vielleicht geschieht mir das ja recht. Also vielleicht habe ich das verdient, weil ich war ja auch nicht das einfachste Kind. Und ich war ja auch so, dass ich sehr sensibel war. Also ich weiß nicht, mein Zeugnis stand auch häufig drin, so ist sehr sensibel, ist sehr empfindsam. Und ich dachte dann, ja, okay, vielleicht nehme ich das auch anders auf und vielleicht ist es gar nicht so schlimm und vielleicht mache ich da mir viel zu viele Gedanken dann auch drum, weil ich manchmal schon so dann weggedriftet bin und einfach so ein. Also ich habe dann statt zum Beispiel im Unterricht aufzupassen, habe ich rausgeguckt die ganze Zeit. Und irgendwie, weiß ich nicht, Tiere beobachtet oder so, oder Eichhörnchen, die dann an so einem Baum rumgerannt sind. Das war für mich so eine kleine Flucht, sage ich mal, auch aus der Realität, die ich da hatte. Weil in der Schule muss man ja auch funktionieren und muss ja auch alles aufnehmen und speichern. Und dadurch, dass es nachts immer war, war das ja sowieso schon gestört bei mir alles. Und ich war halt nie wirklich, hatte das Gefühl, ich war nie wirklich bei mir und konnte das wirklich wahrnehmen, was da eigentlich passiert ist. Und ich weiß noch, ich war einfach total verunsichertes kleines Mädchen, das sich einfach nur gewünscht hat, dazuzugehören auch. Und ich habe halt immer gemerkt, irgendwas ist anders an mir und irgendwas ist komisch an mir. Und irgendwie, vielleicht habe ich das alles auch verdient. Also ich habe, ich hab damals auch schon immer so gedacht, so irgendwie, das, vielleicht ist das einfach so. Vielleicht geht es vielen so. Vielleicht bin ich auch der einzige Mensch auf der Welt, dem es so geht. Also ich habe das, ich habe mir oft die Schuld gegeben, ja.
Okay, danke, dass du den Mut hattest, diese Geschichte uns so ausführlich zu beschreiben. Themenpunkt gehen, den du schon kurz angeschnitten hast, das Anvertrauen und die Reaktion der Familie. Ja, weil das ist auch nochmal sehr essentiell, was es mit einem macht, ne? Nochmal in diesen Themenbereich reinzugehen. Weil irgendwann hast du, wie du so gesagt hast, deiner Mutter ja anvertraut. Was hat dich genau dazu bewegt, obwohl du ja eigentlich so gut wie kein Vertrauen zu ihr hattest?
Hatte irgendwie, irgendwie gab es einen Triggerpunkt und ich wollte mit einer Freundin abhauen. Ich weiß nicht mal, ich kann nicht mal sagen, was es war, aber ich war einfach so sauer. Ich hatte so viel Wut in mir. Und ich weiß nicht, ich habe meine Sachen gepackt und alle in einen Rucksack geworfen, habe dann zu Hause wirklich auffällig rumgeschrien. Ich war wirklich nervlich sehr fertig. Das war in der Jugendphase und dann wollte ich abhauen. Und mein Vater hat mich dann zurückgeschubst in die Wohnung, hat dort auch. Ist richtig laut geworden und hat gesagt, jetzt reiß dich mal zusammen und es geht so nicht. Was ist dein Scheißproblem? Und hat mich dann in die Wohnung zurückgeschubst. Ich bin dann in mein Zimmer, er ist mir hinterher, meine Mutter ist mir hinterher. Und ich habe dann einfach nur angefangen zu weinen. Und dann hat meine Mutter halt meinen Vater rausgeschickt. Und dann ist das, habe ich das gesagt. Ich habe ihr dann so Einzelheiten erzählt, an die ich mich erinnern konnte. Und ich weiß nur, dass sie halt, ich war auf ihren Schoß und sie hat dann meine Haare gestreichelt und gesagt, dass alles wieder gut wird. Und sie glaubt mir. So. Und wir können auch gerne eine Anzeige machen, aber es kann das und das passieren. Es könnte jenes und jenes sein. Und da hatte ich schon das Gefühl, ob da eine Anzeige überhaupt was bringen würde, wenn sie schon so diese negativen Sachen gleich mit aufzählt. Und ich hatte auch irgendwie so ein beklemmtes Gefühl in der Brust, sodass ich nicht weiß, ob sie das jetzt ernst meint oder das nur sagt, um mich zu beruhigen. Und dann habe ich ihr gesagt, ich will keine Anzeige machen. Ich meine, ich war 15, 16, die Verantwortung kann ich gar nicht tragen in dem Alter. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, sie hätte mit mir zu einer Anlaufstelle gehen müssen, dass dort mal raufgeschaut wird, hey, was für Möglichkeiten haben wir? Vielleicht, dass man auch mit dem Täter vielleicht noch mal irgendwie sich austauscht, weil der ja im Haushalt noch gelebt hat zu dem Zeitpunkt. Keine Ahnung, man hätte ja so viele Sachen machen können. Die wusste ich ja nicht. Als 15-Jähriger hatte ich ja gar keine Ahnung von der Materie. Ich dachte ja, meine Mutter weiß schon, was irgendwo zu tun ist vielleicht oder die Schule vielleicht oder so. Und meine Mutter hat dann halt den Täter rausgeworfen. Also da, sie hat den, ich glaube, zeitnah, sehr zeitnah rausgeworfen. Ich weiß nicht, wo er dann gelebt hat oder so, keine Ahnung. Also ich weiß nur, er hat nicht mehr mit uns in einem Haushalt gelebt. Aber wie gesagt, er konnte immer vorbeikommen.
Du hast es so kurz angedeutet, aber welches Gefühl genau hattest du nach dem Umgang mit deiner Geschichte von deiner Mutter? Außer das Drücken in der Brust, dass die Luft abschnürt. Was war deine Gefühlslage?
Also einerseits war ich erleichtert, weil ich es sagen konnte, aber andererseits war ich so, habe ich so gemerkt, dass sie irgendwas in ihr passiert ist, weil ich es ja jetzt gesagt habe, und sie einerseits versucht hat, mir Sachen zu erfüllen, also Wünsche zu erfüllen, damit ich vielleicht nicht rede oder so im Nachgang, denke ich so, aber andererseits auch bei Sachen, wo sie hätte hart sein müssen, war es ihr scheißegal, was ich mache. Sie hat mich einfach machen lassen. Ich konnte bis nachts, weiß ich wann, unterwegs sein. Es war ihr egal, wo jeder andere gesagt hat in dem Alter, es kann dir so schlimme Sachen passieren. Es gibt so schlimme Menschen da draußen. Sei bitte dann und dann daheim. Das gab es gar nicht, ab diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. Und für mich war das so, es war keine klare Regelung da. Für mich war das auch schlimm, weil ich nie wusste, ist ja jetzt Verlass drauf auf sie, was sie sagt oder nicht, weil der Täter durfte ja trotzdem kommen. Für mich war das auch so ein bisschen Verrat.
Ganz klar.
Einerseits ist sie so zu mir und andererseits lässt sie aber den Täter wieder rein und sagt dann so Sachen zu mir wie, ja, reiß dich doch halt einfach mal zusammen. Und Das war auch so der Moment, wo ich dann diese unheimliche Wut hatte und wirklich immer mehr rebelliert habe. Ja, das war wirklich schon sehr auffällig. Ich habe meine Mutter angeschrien. Ich habe mich an Abmachungen, wenn mal Abmachungen gab, nicht gehalten. Ich habe mein Ding dann einfach gemacht, ja. Und ja, ich war einfach nur.
Rebelliert. Ja, ganz klar. Wie hat denn der Rest der Familie darauf reagiert, als sie davon erfahren hat?
Also erstmal, ich weiß, dass meine Schwester zu meiner Tante gegangen ist, habe ich aber auch erst im Nachhinein erfahren, also später, und dort versucht hat, so sich Hilfe zu holen, und weil sie dann mit der Situation auch total überfordert war. Aber sie ist nicht auf mich zugekommen und hat zu mir gesagt, hey, es tut mir leid, was dir passiert ist. Das ist gar nicht noch nie vorgekommen, sondern hat dann quasi das versucht, so unter den Teppich zu kehren. Wenn ich darüber reden wollte, wurde gesagt, red nicht drüber, das ist schon lange her, oder ich lüge halt. Wird halt so, ist verharmlost, ja, mein Gott, jetzt, na, es ist doch vorbei, ist doch okay jetzt, ne? Du musst jetzt nun wirklich das nicht auf den Tisch packen. Und das hat mich halt richtig sauer gemacht, weil einerseits gehen sie zu irgendwen, so auch zu Freunden oder sowas sind die gegangen und haben sich da ausgeweint, sag ich mal, wie schlimm das ist, was mir passiert ist. Und andererseits haben sie aber die betroffene Person dafür quasi bestraft, dass sie es gewagt hat, darüber zu reden in irgendeiner Art und Weise und sich versucht hat, so beim Jugendamt Hilfe zu holen oder in der Schule Hilfe zu holen. Ich bin ja auch zur Schule und habe da auch gesagt, was passiert ist. Zumindest habe ich es angedeutet, und ich weiß auch, dass meine Mutter ein Gespräch mit einer Lehrerin von mir hatte und dort auch geredet hat. Und deswegen verstehe ich, ich habe diesen Widerspruch nie verstanden, dass
Ja,
sie
klar.
woanders das so schon so hingestellt haben, als wüssten sie, was da passiert ist, aber zu mir immer das Gefühl gegeben haben, ich lüge.
Ja. Welche Rolle hat dein Vater in der ganzen Situation gespielt?
Mein Vater ist schwierig. Also er hat einerseits das nie angesprochen, hat dann, ach, will ich jetzt nichts von wissen. So, also ist total auf Abwehr gegangen. Andererseits hat er aber darauf Wert gelegt, dass ich und er trotzdem irgendwo ein gutes Verhältnis haben. Also hat mir so kleine Sachen gekauft, die ich jetzt haben wollte, wie eine Milchschnitte mitgebracht. Ich hatte damals so viel Milchschnitte gegessen, keine Ahnung.
Ich auch.
Oder so eine Torte hat er immer geholt. Ich weiß nicht, ich hatte sehr starkes Untergewicht. Ich habe nicht ordentlich gegessen eine Zeit lang. Dann hat er mir meine Lieblingstorte geholt. Also solche Sachen hat er dann gemacht, als ich so jugendlich war. Aber so das Thema, warum es mir schlecht geht, das wurde beiseite geschoben. Man hat ja dann gedacht, ah, ich habe dir was Gutes getan, jetzt ist Ruhe so für
So.
eine Zeit.
Wie bist du damit umgegangen, dass sie dir unterstellt wurde, indirekt auch, dass du würdest lügen?
Das hat mich sehr getroffen. Also war sehr schlimm für mich. Also ich habe dann immer so gedacht, hä, aber ihr redet doch darüber. So, er hat sogar zugegeben bei meiner Mutter. Aber ich bin jedes Mal die Schuldige gewesen. Ich habe das nie verstanden. Und ich war so traurig auch, habe viel geweint, habe mich nie dazugehörig gefühlt. Es war halt immer so, als wenn ich Schuld habe daran, dass jetzt da so ein Bruch drin ist. Und der Bruch war ja schon vorher da. Der Bruch ist ja nicht entstanden, weil ich geredet habe, sondern das ist ja tief in der Familiengeschichte wahrscheinlich schon verankert gewesen. Und es wurde über so viele Themen einfach immer geschwiegen und keiner wollte je, dass darüber geredet wird. Und ich glaube, das war aber auch meine Rettung, dass ich da so gedacht habe, nee, jetzt, ja, okay, dann dazu zu gehören, halte ich mal lieber die Klappe, sondern ich habe mir immer gedacht, jetzt erst recht. Also ich wollte nie das so stehen lassen, was mir passiert ist.
Gab es dadurch auch Drohungen oder Schuldzuweisungen aus der Familie, nachdem du dich geöffnet hast?
Ja. Besonders nachdem ich den Täter angezeigt habe. Da hat dann ein Teil meiner Familie gegen mich ausgesagt. Da durfte ich dann sowas lesen wie, das stimmt nicht, oder sie können sich das nicht vorstellen, dass er das gemacht hat, obwohl er es ja bei meiner Mutter sogar zugegeben hatte. Und ja, dann wurde so gesagt, dass ich ja eine histrionische Persönlichkeitsstörung hätte, und mir kann man ja nichts glauben, weil ich mich ja in der Jugendphase auch sehr auffällig verhalten habe, was ja auch stimmt. Ich habe mich sehr auffällig verhalten, aber auch nur, weil ich nicht gesehen wurde. Und
Der
das wurde
Grund, ja genau.
Ne, aber das wurde komplett ausgeblendet und es wurde dann so hingestellt, als wenn ich einfach nur jemand wäre, der Aufmerksamkeit gesucht hat, weil ich mich geritzt habe und ich wollte einfach nur, dass die Leute alle auf mich gucken. Dabei wollte ich eigentlich nur, dass mir geglaubt wird und was dagegen gemacht wird, dass der Täter immer wieder nach Hause kommen kann. So, also das wurde halt so dann hingedreht, als wäre ich einfach verrückt und aufmerksamkeitsgierig und ja. So wurde ich dann halt auch weiter von meiner Familie dann behandelt. Ich habe den Kontakt auch abgebrochen gehabt für eine Zeit lang und meine Familie, die war so gegen mich. Meine Mutter hat für mich zum Teil ausgesagt, aber auch nur. Und eine Schwester hat so gesagt, ja, ich hatte Kenntnis davon. So, das stimmt schon irgendwie. Aber halt auch wieder so schwammig, dass es nicht gereicht hat. Und der Rest hat sich enthalten, hat gar nichts gesagt oder halt gegen mich ausgesagt. Also gesagt, dass sie sich das nicht vorstellen können. Und da war mir klar, okay, die wollen mir gar nicht helfen.
Gab es überhaupt jemanden in deiner Familie, der an deiner Seite war?
Nein.
Traurig zu hören. Wie hat sich dein Bild von Familie dadurch dauerhaft verändert?
Naja, ich habe halt immer gedacht, wir sind doch Geschwister, wir müssen zusammenhalten, wir sind eine Familie. Eigentlich muss doch irgendwer hier die Wahrheit mal aussprechen. Irgendwer muss doch mal so sich dem, sag ich mal, sich der Wahrheit so ein bisschen anschließen und mir auch den Rücken stärken, weil ich hätte, wenn das einer meiner Geschwister gemacht hätte, ich hätte dem beigestanden. Und ich habe es halt nie verstanden. Also für mich war Familie auch so dumm, das jetzt klingen mag. Meine Geschwister waren mir ja trotzdem wichtig. Und meine Mutter und mein Vater waren ja auch wichtig. Bis zu einem gewissen Punkt waren die mir immer wichtig. Der Punkt kam erst ganz später, wo ich komplett abgeschlossen habe. Aber zu diesem Zeitpunkt war es immer noch so, ich hatte die Hoffnung, dass die mich ja trotzdem irgendwo gern haben und trotzdem das irgendwie klären möchten, vielleicht Angst haben. Aber ich habe es nicht ganz verstanden, weil es war alles so verwirrend. Ich wollte eigentlich nur, dass der Täter bestraft wird, nicht, dass meine Geschwister bestraft werden. Und man hat so getan, als wenn ich damit einen Verrat an der ganzen Familie getätigt hätte. Dabei wollte ich doch eigentlich nur ein Stück Gerechtigkeit. Und ich habe dann immer so gedacht, so, warum? Warum sind die jetzt so zu mir? Ich habe denen doch nichts getan damit. Und ich habe halt immer gedacht, dass das an mir liegt, also dass der Fehler bei mir liegen muss, weil die halten ja alle zusammen und sind gegen mich. Das muss an mir liegen. Vielleicht habe ich was falsch verstanden, vielleicht habe ich was falsch gemacht, vielleicht ist es auch gar nicht passiert, vielleicht habe ich mir das auch wirklich nur eingebildet. Das habe ich tatsächlich
Aufgedacht wahrscheinlich, ne?
lange gedacht, ja.
Diese Reaktion deiner Familie müssen halt auch sehr verletzend gewesen sein. Das können sich die meisten nicht vorstellen, dass du aus einem Traumata dadurch noch ein Traumata dadurch, ne, automatisch gekriegt hast. Aber du hast trotzdem den Mut gefunden, ja, den Missbrauch anzuzeigen. Wie lief das genau ab? Wie war das Prozedere?
Ich hatte damals einen Freund und die Mutter hat das irgendwie mitgekriegt. Ich weiß schon gar nicht mehr, er hat ihr das, glaube ich, erzählt. Und sie hat sich dann einen Tag mit mir hingesetzt und wir haben drüber geredet und sie hat dann gesagt, okay, wenn du willst, gehen wir zusammen zur Polizei. Ich mache das ganze Prozedere mit dir mit. Ich bin bei dir, du bist nicht alleine. Und ich habe dann gesagt, ja, okay. Und dann sind wir zusammen zur Polizei, haben eine Anzeige gemacht. Also ich habe dann dort erzählt, was passiert ist. Und ich weiß, wir mussten einmal unterbrechen, weil dies sehr lange gedauert hat auch, weil ich immer wieder in Tränen ausgebrochen bin. Man muss wissen, ich konnte früher nicht darüber so reden, wie ich jetzt rede. Das ging gar nicht. Es war einfach sehr aufwühlend und ich kann mich auch an viele Sachen nicht erinnern. Und ich habe Zeiten durcheinander gewirbelt. Gerade aufgrund der Dyskalkulie habe ich halt Schwierigkeiten, Zeitspannen einzuordnen. Und dann haben die ein paar Jahre, ich glaube, anderthalb oder ein Jahr, über ein Jahr, anderthalb, fast 2 Jahre oder so ermittelt, aber es ist halt nichts passiert. Also die haben gesagt, es reicht nicht aus. Und
Das war der Grund, letztendlich das fallen gelassen zu lassen haben, oder wie?
ja.
Die Indizien oder die Beweise reichen nicht aus.
Genau. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, gut. Da will man mir also auch nicht helfen. Richtig toll. Und ich stand da, ich hatte niemanden. Und habe dann mich auch von meinem Freund damals getrennt. aufgrund, weil es eine sehr schlechte Beziehung war.
Mhm.
Und dann saß ich da wirklich alleine in meiner Einzimmerwohnung, nur mit einer Matratze und habe gedacht, okay, was ist das? So, also keiner steht irgendwie zu mir. Und ich habe eigentlich nur an dem Moment gedacht, vielleicht wäre es besser, wenn ich gar nicht da bin.
Welches Gefühl hattest du genau in der Phase gegenüber der Justiz?
War wütend, sehr wütend. Ich habe gedacht, also es kann nicht wahr sein, da passiert so viel Ungerechtigkeit und es macht keiner was. Es macht einfach keiner die Augen auf und sagt, okay, jetzt, wir gehen dem mal nach und schauen mal, was dahinter ist, weil diese Familiendynamik war ja dem Jugendamt sogar bekannt. Also meine damalige Anwältin hat eine Akte rausgeholt, die riesig war. Die hat zu mir gesagt, tu mir einen Gefallen, lies dir bitte niemals diese Akte durch.
Gott.
Und ich stand da, ich saß da, ich so, warum soll ich diese Akte nicht lesen? Und da meinte sie, du wirst deines Lebens nicht mehr glücklich, wenn du dir das durchliest, was in deiner Kindheit alles passiert ist. Da stehen ja Sachen drin, da meinte sie, da hätte man dich rausholen müssen. Und ich habe bis heute nicht die Akte gelesen. Also,
Okay.
weil ich würde mir das auch, glaube ich, gar nicht trauen. Ich glaube, das wäre für mich zu doll retraumatisierend und da würden vielleicht Erinnerungen hochkommen, die ich nicht möchte. Sie hat mir dann auch Sachen erzählt. Als diese Ermittlungen gelaufen sind, dass mir mit 3 Jahren auch Ähnliches mit einem Onkel passiert ist. Dieser Onkel ist in meiner Familie bekannt dafür, dass er wohl sowas schon mal gemacht hat. Und ich sollte eigentlich irgendwie raus aus der Familie. Und meine Mutter hatte mit dem Jugendamt dann eine Art Abmachung, dass ich nicht mehr zu meiner Oma komme, weil dieser Übergriff bei meiner Oma irgendwie passiert ist. Ich habe gar keine Erinnerung daran. Ich weiß es nur, weil es mir erzählt wurde. Und da hieß es dann, ich darf bei meinen Eltern bleiben, wenn ich nie wieder zu meiner Oma komme oder irgendwie in die Nähe von diesem Onkel komme. Das hat meine Mutter mir später auch bestätigt, dass das so stimmt, was mir die Rechtsanwältin gesagt hatte.
Es war komplett aus deinem Gedächtnis.
Ja, ich habe gar nichts darüber. Außer, dass ich einmal eine Entzündung im vaginalen Bereich hatte, aber ich wusste nicht, woher. Und ich habe dann meine Mutter gefragt, woher kommt, warum hat das so gejuckt damals? Weil das war so alles geschwollen war. Hat fürchterlich wehgetan. Das weiß ich noch, dass ich da saß und das angeguckt habe. Aber meine Mutter hat das immer gesagt: Ach, das bildest du dir ein, das stimmt gar nicht. Da ist nichts gewesen.
Hast du deine Erfahrung, deine persönliche Erfahrung mit dem Jugendamt ist das gar nicht, also zerbrochen, existiert nicht. Deine hast
Ich bin einfach furchtbar enttäuscht von diesem Jugendamt, weil es hätte mir, wenn sie mich damals als Familie geholt hätten, hätte mir das vielleicht einiges erspart.
ich denke mal nicht nur Jugendamt, sondern viele staatlichen Stellen, ne? Weil das Gefühl, alleingelassen zu werden, ist neben dem körperlichen Missbrauch das Schlimmste, was einem Kind passieren kann. Gab es Menschen im Umfeld oder Behörden, die dir aber Glauben geschenkt haben? Hast du irgendwas Positives überhaupt erfahren?
Ja, im Freundeskreis. Also wenn ich Freunden davon erzählt habe, die haben versucht, mir zu helfen. Es gab sogar einen Klassenkamerad von mir, der hat mit mir zusammen, also seine Mutter hat so Massagen gemacht und die Schule hat sie dann beauftragt mit Massagen, die vielleicht wie zum Körperempfinden wieder zurückbringen können. Und mit der habe ich mich unterhalten. Und ich habe dann gesagt, ich will von zu Hause raus, aber das Jugendamt macht einfach nichts. Und sie so, hey, ich kenne jemanden, der auch einen Teenager aufnehmen würde, eventuell. Und die hat sich dann mit der Frau kurzgeschlossen und hat man dann irgendwo versucht, mich da rauszuholen, aber die hatten halt noch diese Schulung nicht vom Jugendamt, die man braucht, um ja, Pflegeeltern zu suchen.
Pflegeeltern, genau.
Genau. Und das hat sich so elendig lange hingezogen, dass das irgendwann leider im Sand verlaufen ist. Aber ich weiß auch, dass diese Frau furchtbar nett war. Also ich war auch dort immer, die haben auf einem Dorf gelebt erst und dann sind die später in die Stadt gezogen und ich war dort und die hatte, ich glaube, 4 Kinder oder so und das war so herzlich und ich habe mir eigentlich nur gewünscht, dort irgendwie zu leben und
Alles gut.
das war wirklich sehr, sehr schön dort und ja, es ist schade, dass es nichts geworden ist und so quasi ins Nichts gelaufen ist. Ich weiß auch gar nicht mehr den Grund, warum das nichts geworden ist. Ich glaube einfach, weil diese Schulung, man wird ja geprüft und es dauert und ich glaube, das war einfach Er hat einfach zu lange gedauert.
Aber was hätte konkret anders laufen müssen, damit du dich wirklich sicher gefühlt hättest?
Und hätte mich einfach da rausholen können. Also, ich glaube, hätte mich einfach jemand an die Hand genommen und gesagt, wir gehen jetzt zur Polizei. Wir gehen jetzt zu einer Anlaufstelle. Wir lassen uns mal beraten, was man alles machen kann. Ich glaube, das hätte mir sehr geholfen. Ich habe erst ganz spät, also quasi als ich damals die Polizei dann, die Anzeige bei der Polizei gemacht habe, erfahren, dass es überhaupt Anlaufstellen für sowas gibt. Das wusste ich vorher nicht.
Schlimm, sowas muss schon in den Schulen schon und in bestimmten Bereichen einfach normal sein, ne?
Ja.
Glaubst du, dass sich die Strukturen inzwischen verbessert haben?
Ja.
Ja?
Ich denke, dass viel mehr durch das Internet gerade man viel öfter mit dem Thema jetzt in Kontakt kommt. Und es gibt ja jetzt auch einige, die ich auch kenne, die sich dafür einsetzen, dass es endlich in zum Beispiel Lehrpläne mit reinkommt, dass Kinder aufgeklärt werden. Es gibt jetzt bestimmte Kurse, wo Kindern gesagt wird, was für Rechte sie haben. Also es ist viel mehr in Arbeit, sag ich mal. Und man kommt viel mehr näher an das Thema ran. Aber es ist natürlich noch nicht so, dass es ausreicht. Es hat sich was getan und es ist auch gut so, aber es ist halt noch zu wenig, wenn man ehrlich ist.
Ganz klar.
Na, aber es, sag ich mal, es läuft. Und das ist wichtig, dass es immer vorangeht und nicht zurückgeht.
Definitiv. Hast du je darüber nachgedacht, den Fall erneut aufzurollen?
Ich hatte es sogar einmal gemacht. Das war, wo ich dann bedroht wurde. Also ich hatte eine Blinddarm-OP, das weiß ich noch. Und da lag ich dann zu Hause und ich habe halt mit irgendwem darüber geredet, was mir passiert ist. Und der meinte, von meiner Schwester, der Freund hat mir dann geschrieben, du solltest lieber aufhören, darüber zu reden, weil die sind in der Politik, in der Stadtpolitik, er und der Täter. Und die kennen sich ja auch. Und er meinte, hör auf, darüber zu reden, sonst gibt es eine Anzeige, weil du schadest unserer Partei damit. Und dann habe ich so gedacht, ey, es kann nicht wahr sein. Also ich darf nicht mal drüber reden. So, ich soll den Mund halten. Und dann habe ich geschrieben, nein. Also da bin ich dann richtig auf Konfrontation gewesen. Und dann habe ich auch, ich glaube, ich habe meinen Täter dann angeschrieben oder er mich, ich weiß es gar nicht mehr jetzt gerade aus dem Kopf. Aber ich weiß, wir hatten geschrieben und da hat er es auch zugegeben in der Nachricht, dass es gemacht hat und hat dann aber auch die Kindheit so ein bisschen vorgeschoben. Ja, wenn man so aufwächst und du musst es auch verstehen und ich habe ja auch viel Schlechtes erlebt und wenn da sowas passiert ist, ne, und so weiter, hat es halt so ein bisschen gerechtfertigt
Also
und
relativiert, ja.
ja, aber richtig, wo ich so dachte, okay, krass, er hat mir das geschrieben, weil er wollte halt auch, dass ich still bin und da hat er gesagt, was soll ich dann machen, damit du ruhig bist? Ich so, hä, zeig dich selber an, steh. Wegen dir wurde ich als Lügnerin beschimpft. Sag den Leuten die Wahrheit. Und hat er nie wirklich gemacht. Also er hat es immer nur, wenn irgendwelche Familienmitglieder ihn darauf angesprochen haben, hat er es zugegeben. Und so hatte ich es endlich schriftlich und dachte, okay, jetzt kann ich zum Anwalt gehen und ihn erneut quasi nicht anzeigen, aber dass es wieder aufgerollt wird. Und der Anwalt hat dann halt auch Akteneinsicht, hat es auch versucht, bei der Staatsanwaltschaft wieder eine dass es da wieder aufgenommen wird, aber die haben gesagt, nein, das könnte ja jeder geschrieben haben.
Nee, ernsthaft jetzt, das könnte jeder geschrieben haben. In der heutigen Zeit, darf ich fragen, welches Jahr das war, das, was du versucht hast, nochmal neu aufzurollen?
Das muss, oh Gott, 2013 oder 2014 gewesen sein, irgendwie um den Dreh rum.
Schlimm.
Und dann habe ich so auch gedacht, okay, gut, die wollen das also nicht nochmal aufrollen. Und habe dann ganz lange geschwiegen, also habe dann ganz lange das gar nicht so an mich mehr rangelassen. Habe dann auch wirklich psychisch, also bei mir wurde 2010 oder 2009 eine PTBS diagnostiziert, als ich in der Klinik damals auch nochmal war. Und habe dann auch gemerkt, okay, die wurde immer schlimmer. Also egal, was ich gemacht habe, ich habe vieles gar nicht mehr hingekriegt. Also das sich aufraffen am Tag fiel mir sehr schwer. Und ich war halt, hatte halt so eine Grundstimmung, die einfach tief traurig war. Ja, also ich war immer Es konnte sonst noch irgendwas Schönes passieren in meiner Nähe. Ich habe das gar nicht registriert. Das war alles einfach so für mich, als wenn ich durch so einen Nebel gucke und ich mich an nichts mehr wirklich freuen kann. Ich habe es zwar immer wieder versucht und irgendwie versucht, so Lebensfreude zu empfinden, aber irgendwie ging das immer nur eine Zeit lang gut. Und dann kam so dieser Cut, dieser Durchbruch wieder, wo es mir richtig schlecht ging, phasenweise.
Wann hast du zum ersten Mal gespürt, dass sich das Erlebte langfristig belastet?
Als ich gemerkt habe, dass also ich hatte immer so nach dem Aufstehen zum Beispiel so ein Gefühl von Leere, ganz oft. Und da habe ich gemerkt, okay, ich wusste immer nicht, was das ist. Ich habe mich dann einfach wirklich tief traurig gefühlt, nach dem Aufstehen schon gleich, und hatte gleich nach dem Aufstehen so negative Gedanken. Und da wusste ich eigentlich, okay, das wird nicht einfach weggehen, weil ich das jeden Morgen hatte, wirklich immer. Und es ist erst so besser geworden, als ich dann meine Therapie gemacht habe. Erst dann konnte ich das so ein bisschen steuern. Und als ich angefangen hatte, mich zu ritzen in der Jugendphase, da wusste ich auch, diese Narben werden nie wieder weggehen. Die werde ich immer mit mir rumtragen. Die werden mich jetzt mein Leben lang begleiten.
Begleiten.
Und da wusste ich, okay, das hat was mit mir gemacht. Da ist irgendwie was immer bleiben wird. Und auch wenn ich zum Beispiel überfordert bin, ich fühle mich dann nach einem ganz normalen Tag, der für jeden anderen zwar anstrengend ist, sag ich mal, fühle ich mich so gerädert, dass ich, als hätte ich, weiß ich, ganzen Tag, ich mache jetzt mal einen ganz blöden Vergleich, einen Umzug gehabt, wo ich den ganzen Tag Möbel geschleppt hätte. Da habe ich auch körperliche Symptome. Und das ist bis heute teilweise so, dass ich nicht die Kräfte habe, also wie jemand, der das vielleicht nicht erlebt hat.
Ja, kannst du vielleicht genauen Symptome genau benennen bei deiner TBS, also eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, die im Alltag so erscheint?
Ja, es ist Gereiztheit. Also ich bin schnell gereizt dann und kann Sachen nicht rausfiltern. Also wenn dann zu viele Eindrücke auf einmal auf mich einprasseln, dann brauche ich erst eine Zeit, um mich zu sortieren. Ich brauche dann Ruhe und muss dann wirklich mich komplett konzentrieren und sammeln einmal, um mir klar zu machen, ey, das kommt jetzt einfach, weil wieder zu viel ist, weil mein Nervensystem einfach immer überstimuliert ist. Dadurch, dass ich jahrelang quasi im Dauerstress gelebt habe, habe ich das übernommen. Und es kann jede Kleinigkeit dazu führen, dass ich da mich getriggert fühle. Und da bringt es dann halt, was, wenn ich so Atemtechniken mache, um wieder zu mir zu kommen, sag ich mal, oder ein ganz kalten Schluck Wasser nehme oder halt was Saures lutsche oder sowas, und oder halt mit einem Kugelschreiber immer so klicke.
Okay.
So,
Ja.
dass ich diese Stimulation irgendwo woanders herkriege, dass ich merke, okay, du kannst runterkommen, kannst
Okay.
runterschalten, dein Nervensystem ist jetzt wieder ein bisschen beruhigt. So, und das merke ich im Alltag. Oder halt Erschöpfungszustände, dass ich manchmal in Situationen so erschöpft bin, als würde ich krank werden. Also man kennt das vielleicht, man kriegt eine Erkältung und fühlt sich dann matschig, kraftlos und schlapp. Und sowas habe ich wenn irgendwas war, was mich vielleicht getriggert hat, und ich weiß es manchmal gar nicht, dann fühle ich mich genau so. Und diesen Zustand dann wieder, ja, zu Kräften zu kommen, da brauche ich dann ganz viel Ruhe und muss wirklich dann für mich alleine sein, damit ich wieder auf diesen normalen Energielevel komme, quasi. Und
Stehe.
ja, mich kann halt ganz viele Kleinigkeiten triggern, wo ich den Ursprung noch gar nicht hundertprozentig weiß.
Und gibt es Körperreaktionen oder Symptome, die dich direkt an das Erlebte zurückerinnern?
Das kann ich jetzt so gar nicht beantworten, nicht? Ich weiß nicht, halt früher sehr oft Bauchschmerzen und Kopfschmerzen. Und ich weiß, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, wo ich beim Psychologen saß, habe ich auch diese Krämpfe, also wie Krämpfe im Unterleib gekriegt. So, ich kann das gar nicht, aber die sind nicht anhaltend die ganze Zeit dann da, sondern immer mal wieder. Und ich werde unruhig. Also ich kriege dann eine innere Unruhe halt. Bis hin zu, ja, dass ich eigentlich nur dann schlafen möchte. dieser Energieverlust. Und das ist dann aber auch nur, wenn mich irgendwas wirklich enorm triggern sollte. Also wo ich wirklich nochmal an das zurückgehe, was passiert. Also zum Beispiel, ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben und da hatte ich das ganz oft, dieses Gefühl im Unterleib auch, diesen Schmerzkrampf quasi. Das,
Okay.
ja.
Und welche Rolle spielen Depressionen in deinem Leben?
Die habe ich auch, aber die sind schon weitaus weniger geworden, weil ich mir, also ich habe mich damit sehr auseinandergesetzt. Ich hatte es früher sehr stark. Und dadurch, dass ich jetzt Kinder habe, weiß ich nicht, dadurch ist es besser geworden, weil ich jetzt weiß, dass es so nicht laufen muss im Leben. Und ich meinen Kindern ja auch ein Beispiel sein muss, wie man mit gewissen Dingen umgeht. Und ich zum Beispiel, wenn es mir jetzt richtig dreckig geht, ich kann halt nicht liegen bleiben und sagen, ich habe jetzt keine Kraft mehr, sondern ich muss ja die Kraft haben. Und das hat mir aber auch geholfen, weil ich so den Fokus nicht auf das, was mir passiert ist, lege, sondern eher auch darauf, dass meine Kinder eine gute Kindheit haben oder ich das bestmöglichst so mache, damit es ihnen gut geht. Aber es ist schon so, dass ich phasenweise natürlich mich sehr schlecht fühle, trotzdem immer noch. Das kann ich gar nicht abschalten. Es wird auch immer irgendwie mich begleiten, das weiß ich auch.
Ganz klar, ja. Das sind langanhaltende Traumata, die immer irgendwie aufbrechen können in irgendeiner Phase. Wie äußert sich da aber deine, du hast mal davon erzählt, sexuelle Dysfunktion?
Ja, ich habe selten ein Lustgefühl oder so. Oder als wenn es falsche Berührungen sind, dann ekel ich mich davor, körperlich mit jemandem nahe zu gehen, also so nahe zu kommen. Dann stoße ich denjenigen auch komplett weg und fühle mich dann wie, als wenn ich nicht in meinem Körper bin. Also ich fühle mich dann in meinem Körper auch sehr unwohl und es kommt mir alles so ein bisschen fremd vor. Und da reicht eine falsche Berührung, die vielleicht gar nicht so gemeint war, dass, um mich ja wieder so zurück zu katapultieren in meine Kindheit quasi.
Triggert
Und
dich, ja.
dann kriege ich halt auch Flashbacks und kann mich plötzlich auch an Sachen erinnern, die ich vergessen habe. Und dadurch habe ich nicht diese freie Sexualität, die andere haben. Ich bin da wirklich sehr eingeschränkt gewesen auch. Das hat sich erst nach und nach gelöst, nachdem ich die EMDR-Therapie hatte, wo ich immer wieder in das Erlebte reingegangen bin, konnte ich so ein bisschen mehr freier für meinen Körper einstehen und auch Gefühle, Lustgefühle zulassen. Das war ja ganz lange undenkbar für mich. Da war ich ja so, Hauptsache ich mache das für den anderen, aber nicht für mich. Also ich selber habe mir diese Gefühle auch ganz lange verboten.
Ja, das sind oft Berichte, die du auch, die ich genauso schon gehört habe, ja. Hast du irgendwelche Zwangshandlungen entwickelt? Und wenn ja, wie gehen sie mit deinem Traumata einher?
Ich weiß noch, ich war eine Zeit lang so, besonders als ich so Jugendliche war und in so in den 20ern, war ich sehr oft duschen und habe mich sehr doll gewaschen, also bis ich rot war und habe sehr heiß gebadet oder heiß geduscht, bis die Haut wirklich schon wehgetan hat. Und ich habe aber immer heißer gemacht, weil ich nichts gefühlt habe. Und erst dann habe ich so mich sauer gefühlt. Das klingt irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, sehr krass, aber das war für mich so, das musste sein. Das war so ein Ritual oder so für mich, dass ich mich so erst sauber fühle. So lange geschrubbt, bis alles rot war. Und häufig war ich duschen. Ich war manchmal sogar morgens und abends duschen, manchmal mittags duschen, nach der Schule gleich. Oder halt Haare. Ich habe immer meine Haare gewaschen, weil ich meine Haare immer, ich weiß nicht warum, aber ich fand meine Haare immer schmutzig. Ich habe immer gedacht, ich habe da einen bestimmten Geruch drin in den Haaren, der aber gar nicht da drinne war. Und solche Dinge halt, die ich dann wirklich immer gemacht habe, die irgendwann dann weggegangen sind, als ich mir dann bewusst war, okay, ich mache meine Haut damit auch irgendwie kaputt, das fängt an weh zu tun und so. Und dann habe ich das immer langsam reduziert, bis es dann auf einem normalen Level war. Aber das habe ich auch erst nach und nach hinbekommen. Es war ja in kleinen Schritten.
Ja. Und gibt es noch bestimmte Trigger, die alte Erinnerungen oder Gefühle hervorrufen, die du bewusst schon erkennst?
Ja, bestimmte Parfümgerüche. die ich, wenn ich die rieche, weiß ich, okay, jetzt könnte es gleich sein, dass es mir nicht gut geht. Lautstärken, also wenn mich jemand anschreit, das ist ein furchtbarer Trigger bei mir. Da weiß ich, okay, das tut mir gar nicht gut. Wenn jemand so laut wird und einen gewissen Ton an den Tag legt, das ist für mich schon so, das holt dann die alten Gefühle wieder hoch bei mir aus der Kindheit. Auch gewisse Lebensmittel,
Okay.
die ich zu dem Zeitpunkt immer als Kind gegessen habe oder mit denen, die in Verbindung dastehen, weil der Täter sie gegessen hat, meide ich. Kann
Okay.
ich auch nicht wirklich mehr essen oder könnte sie auch nicht mal irgendwie, also ist schwierig. Und ja, gewisse Sendungen, die immer geguckt wurden, von meiner Familie auch. Oder halt bestimmte Musikrichtungen auch, die ich meide, tatsächlich.
Okay. Ist krass zu sehen, wie unterschiedlich da, ne, diese bestimmten Trigger jemanden, ne, aus der Bahn werfen könnte. Wie erlebst du die Beziehung zu deinem Körper heute?
Also mein Körperempfinden ist schon besser geworden. Also ich lasse gewisse Gefühle auch zu. Ich brauche dann zwar eine Weile, bis ich mich auf jemanden einstellen kann. Ich kann nicht gleich denjenigen, sag ich mal, an mich ranlassen. Das dauert sehr lange. Aber ich habe auch gelernt, dass ich meinen Körper trauen kann. Wenn sich was gut anfühlt, dann darf ich es auch zulassen. Und wenn sich etwas überhaupt nicht gut für mich anfühlt, dann darf ich auch sagen, nee, jetzt will ich das gerade nicht. Ich will jetzt keine Berührung haben oder so, weil manchmal, es gibt Tage, da sind mir Berührungen einfach zu viel. Da ertrage ich sie gerade mal von meinen Kindern, sag ich mal. Ne, weil die brauchen diese Aufmerksamkeit. Aber von einem Erwachsenen, wenn ein Erwachsener auf mich zukommen würde, wäre bei mir das einfach zu viel. Und das versteht nicht jeder. Aber ich stehe für mich ein, für mich und mein Körpergefühl. Also ich habe auch gelernt, ein gewisses Bauchgefühl zu haben. Das hatte ich früher auch nicht wirklich zugelassen, was mich vor gewissen Situationen einfach schützt, wo ich dann auch nach Bauchgefühl handle. Also ich merke auch, wenn ich zum Beispiel krank werde, habe ich so Herzpochen. Solche Sachen hätte ich früher gar nicht wahrgenommen. Also ich habe da schon, ich kann schon wieder viel auf, also von meinem Körper auch, ja, mich auf meinen Körper einlassen.
Körperwahrnehmung ist sehr,
Ja.
sehr, sehr wichtig und das ist schön, wenn da wieder vieles zurückkommt, ne? Hat sich dadurch auch dein Vertrauen in Menschen wieder grundlegend verändert oder ist es so tief verankert, Misstrauen gegenüber besonders Männern, ne?
Eigentlich habe ich das nicht so krass. Also ich hatte das eine Zeit lang, dass ich irgendwie immer gedacht habe, warum bist du jetzt nett zu mir? Was willst du jetzt so? Weil ich das halt gewohnt war, dass es immer irgendwie jemand nur nett zu mir war, wenn er eine Erwartung an mich hatte. Und mittlerweile ist es so, ich lasse es auch zu, dass Leute mir von alleine was Gutes tun wollen, dann stelle ich das nicht immer gleich in Frage, sondern ich warte eher ab. Hat er gute Absichten oder nicht? Ich gebe auch den Leuten quasi so eine Art, ich sage denen meine Schwächen, um zu gucken, was machen sie mit meinen Schwächen. Nutzen sie
Gibt's denn einen
meine
Bonus, einen Vorschuss, um zu
Schwächen.
gucken, wie sie darauf reagieren?
Genau. Und dann sehe ich ja, hat der Mensch es gut mit mir gemeint oder wollte er einfach nur mir schaden? Und das, dann kann ich auch besser mit den Menschen abschließen, weil ich genau weiß, okay, ich habe denen quasi offen gesagt, was mich verletzen würde, was ich nicht, was meine Grenzen sind, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Und diese Person macht es trotzdem, dann kann die Person auch weg aus meinem Leben. Dadurch habe ich mir auch so ein bisschen
Das ist
mein.
super, super Taktik, ne? Also habe ich auch das zum ersten Mal gehört, so diese Taktik so jetzt, ne? Menschen, die so ein Traumata erlebt haben, gehen ja komplett verschieden mit ihrem Vertrauen um, je nachdem, wie weit sie in ihrer Trauma-Aufarbeitung sind. Ja, aber die Taktik, ich glaube, es werden viele, die das hören werden, interessant finden, diese Taktik so auch vielleicht für sich selber anzuwenden, ne? Welche Gefühle begleiten dich am häufigsten? Angst, Wut, Schuld, Ohnmacht?
Ohnmacht.
Ohnmacht.
Ja, weil ich würde sehr so vieles gerne ändern und ich kann es nicht. Ich muss akzeptieren, was mir passiert ist. Ich komme da gar nicht, ich kann ja gar nichts ändern. Selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht in die Vergangenheit und alles ungeschehen machen. Ich muss damit leben, jeden Tag aufs Neue. Und für mich ist das manchmal so, ich bin einfach so, dass ich denke, Warum musste das passieren? Warum wurden mir so viele Jahre genommen? Warum hat man mir nicht geholfen? Warum hat man nicht zu mir gestanden? Und warum steht man immer noch nicht wirklich zu mir? Und warum hat man nicht unterstützt? Weil hätte ich Unterstützung gehabt, wäre ich vielleicht ein ganz anderer Mensch geworden und hätte ganz anderes Potenzial an den Tag bringen können. Und ich war ja quasi so damit beschäftigt zu überleben, dass ich gewisse Sachen, die ganz normal waren, für Jugendliche gar nicht so erleben konnte oder für Kinder gar nicht so.
Ja, greifbar war auch, ne?
Ja, ich konnte mich gar nicht so entwickeln, wie es eigentlich sein sollte.
Welche Rolle spielt da Scham in deinem Erleben heute noch?
Heute gar nicht mehr.
Gar nicht mehr.
Ich schäme mich nicht dafür, was passiert ist. Das habe ich mal gemacht, aber das habe ich komplett abgelegt.
Schön.
Weil ich kann, ich, als Kind kann man nichts dafür, was damit einem geschehen
Ganz
ist.
klar.
Auch als Erwachsener kann man nichts dafür. Und das ist nicht in meiner Verantwortung. Das ist immer, die Schuld trägt immer der, der es macht.
Ganz klar.
Egal wie das Umfeld reagiert. Das ist nie der oder die Betroffene schuld daran. Nie. Und das habe ich mir verinnerlicht. Also es hat lange gedauert, weil ich ganz lange gedacht habe, ich bin schuld und ich habe es verdient. Aber nein, das hat kein Mensch verdient.
Ganz klar. Gibt es mittlerweile Situationen, in denen du dich jetzt stark fühlst?
Ja. Wenn ich zum Beispiel in Formaten eingeladen werde oder bei Kampagnen mitmache oder welche von Vereinen fragen, hey, gibst du uns, hilfst du uns bei Videoaufnahmen oder irgendwie sowas in der Art, erzähl mal, was dir passiert ist, dann hole ich mir Stück für Stück alles zurück. Das ist für mich die Art, dass ich meine Botschaft raustragen kann und ich Leute erreichen kann, die vielleicht gerade in so einer Situation sind, die in der ich war. Und das ist etwas, wo ich sage, da bin ich stark, weil da konnte ich früher nicht drüber reden. Und das hole ich mir halt alles zurück.
Super stark, super mutig. Ich finde sowas wunderbar. Einerseits traurig, dass leider 80, 90% nur Betroffene, Opfer, Hinterbliebenen sprechen und nicht Menschen, die es eventuell nicht erlebt haben, aber empathisch genug sind, darüber aufzuklären. Es gibt leider da zu wenige. Aber wie du sagst, es geht in die richtige Richtung. Welche Therapie hast du bereits ausprobiert?
Also ich war in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, also diese ganze ganz normale Therapie, die dann da gemacht wird, so mit Reittherapie, Schwimmtherapie, Gesprächstherapie. Das habe ich dann auch ein paar Jahre später nochmal gemacht, wo ich so, ich weiß jetzt gar nicht, Anfang 20 war. Und ich habe gemerkt, das hilft mir nicht. Irgendwie, weil die Therapeuten nie wirklich den Missbrauch an sich angesprochen haben, komischerweise. Es wurde nie wirklich hundertprozentig thematisiert, sondern immer nur das, was man da, wenn irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten waren, dass man daran arbeitet. Das ist ja auch irgendwo richtig, das anzugehen, damit man bestimmte Verhaltensweisen ablegen kann. Aber das war die falsche Therapie für mich. Und was mir wirklich geholfen hatte, war dann die EMDR-Therapie. Und das ist eine Therapie, wo man die Augen schließt und über Impulse immer wieder in das Geschehene reingeht, an das, was man sich erinnern kann, welche Situationen einen Angst machen, aber halt von einem geschützten Raum aus. Also man hat es dann von, wie von außen betrachtet, gesehen. Und man hat sich dann vorgestellt, wenn man zum Beispiel in bestimmten Situationen, wo ich auf der Matratze lag, wenn der Täter gekommen ist und mich angefasst hat, die Berührung, und ich habe das ja wirklich sehr intensiv dann gespürt, bis ich dieses Intensive verloren habe und diese Angst einfach verloren habe und einfach nur es für mich nur noch so war, als wenn ich dem Film zugucke, aber weiß, mir kann nichts mehr passieren. Und das hat mir unheimlich geholfen, dass ich darüber reden konnte, weil davor konnte ich das nicht, ohne in Tränen auszubrechen. Und da war das erste Mal, wo ich dann ja frei reden konnte nach der Therapie.
Also hart zu Beginn der Therapie war dein Gefühl, nicht verstanden zu werden? Ne?
Ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, es versteht mich einfach der Therapeut auch nicht. Also ich war ja auch, als ich Jugendliche war bei einer Therapeutin, weil ich mich geritzt habe, so eine ganz normale Ambulante, wo ich immer hingegangen bin, einmal in der Woche, glaube ich. Und die hat es aber nie wirklich verstanden, wie ich etwas empfinde. Also sie war nett, sie war toll und war auch da für mich. Aber ich habe mich halt nicht so gehört gefühlt. Und bei der EMDR-Therapie war das so, dass ich einfach wirklich mal den Gefühlen auch auf den Grund gehen konnte. Was ist das eigentlich für ein Gefühl? Woher kommt dieses Gefühl? Was löst das in mir aus? Warum kriege ich Panik? Wieso gerade bei dieser Berührung, die ich mir vorstelle, kriege ich Panik? Oder bei dieser Vorstellung, was da gerade bei diesem Bild, was ich vor Augen hatte. Und wenn man da immer wieder reingeht, verliert man ja auch irgendwann den Schrecken davor. Und das war einfach das, wo ich gemerkt habe, es kann, also das ist auch so, warum ich mit Triggern jetzt relativ gut umgehen kann. Also anders auch umgehe als früher, weil ich weiß, ich bin hier und der Täter kann mir eigentlich nichts. Ich bin eigentlich auf der Seite, wo ich die Macht habe, ihm quasi die Macht zu entziehen. Indem
Verstehe.
ich mein Leben so gut lebe, wie nur möglich. Und das ist für mich, sag ich mal, auch etwas, wo ich zeigen kann, ey, eigentlich haben mich damals, ja, Schulen abgeschrieben, Jugendamt hat auch gesagt, ist schwierig, die wird nicht gesellschaftsfähig sein. Und ich bin es aber. Das ist für mich wie so ein, ja, so ein, schau mal her, ich habe es ja doch geschafft. Und
Ja.
es hat keiner gewonnen von meiner Familie, dass ich kaputt gegangen bin.
Also kann man sagen, der Therapieansatz des EMDR am besten geholfen hat. Ja, okay. Höre ich aber in letzter Zeit immer wieder, dass diese Therapieform sehr, sehr gut sein soll. Schön, dass es bei dir in die richtige Bahn geht. Gab es einen Moment, in dem dir plötzlich etwas klar wurde, wie eine Art Durchbruch in der Therapie?
Ja, das war, als ich mit meinem Therapeut, wir hatten eine Übung gemacht und da hatte ich ein Kissen auf dem Schoß und er hat, meine Hände waren drauf und hat dann immer meine Hände berührt. Und ich war in dieser Situation, wo ich das erste Mal angefasst wurde. Und da habe ich dann gesagt, das ist doch, ich habe das irgendwie immer wieder gemurmelt, so, das ist meine Schuld. Und er hat dann nach der Sitzung, nachdem wir diese Übung gemacht haben, hat er dann gesagt, du weißt schon, dass du, egal was du gemacht hättest, deine Familie nicht zu dir gestanden hätte. Das hat gar nichts mit dir als Person zu tun. Es hat was damit zu tun, dass Familie sobald jemand aus der Reihe tanzt, eine Art Struktur hat, die sie, wenn sie schon lange so leben, dass es dann egal gewesen wäre. Selbst, wenn sonst was passiert wäre, du wärst immer die Blöde gewesen, weil du es gewagt hast zu reden. Also es ist nicht mal mit meiner Person verbunden. Es wäre jeden anderen auch dann so in meiner Situation gegangen aus der Familie. Und das hat mir geholfen, weil ich weiß, es liegt nicht an mir als Person. Es liegt an dem, was passiert ist, weil die Familienstruktur schon immer so war, dass sie gewisse Themen gar nicht vielleicht hochholen kann oder hochholen möchte, weil das viel zu sehr verankert ist im Familiensystem.
Wahrscheinlich eigene Traumata selber hatten, so stark, ne?
Genau, und das habe ich da erst so richtig begriffen, dass eigentlich nur was mit der Situation zu tun hat, eigentlich nichts mit mir als Person, mit dem, was mich auszeichnet.
War das dein schwerster therapeutischer Prozess oder gab es noch andere, die dir sehr schwer, ne, schwer gefallen sind?
Das war das Schwerste. Das war wirklich das Allerschwerste für mich, das zu sehen, warum das so ist, also diese Strukturen. Und dass ich daran aber auch nichts ändern kann. Und die Therapie war aber auch wirklich sehr eindringlich, also wirklich die ist, sag ich mal, an den Kern der Sache gegangen, an den Missbrauch richtig reingegangen. Was wirklich, mir ging es danach sehr schlecht. Ich habe auch sehr viel geweint und war total kräftelos, aber die Kraft ist sehr schnell wiedergekommen und das war das Verwunderliche. Also ich habe mich schnell erholt und habe mich dann stark gefühlt, nachdem ich das quasi nochmal durchlebt habe, mit gewissen Skills, mit Atemtechniken, die ich dann gelernt habe, um meine KPTBS, also meine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, so ein bisschen auch unter Kontrolle zu kriegen. Und für mich war das die schwerste Therapie, aber auch die am meisten was gebracht hat.
Hast du dich dadurch nur stark gefühlt oder auch ein Stück weit befreit?
Beides.
Beides.
Ich habe also richtig befreit mich erst nach der Namensänderung gefühlt. Also das war ja auch so. Ich habe darüber mit meinem Therapeut geredet gehabt und habe ihm so gesagt, wissen Sie, mein Wunsch ist eigentlich, diesen Namen abzulegen. Ich habe darüber was gelesen und er wusste überhaupt nichts. Er so, hä, kann man das und so. Ich so,
Schön.
ja, ah, ich habe davon gelesen und er fand das so interessant. Also wissen Sie, das ist eine tolle Sache. Ich
Ja.
unterstütze Sie da. Ich mache Ihnen das fertig, weil wir ja auch in der Therapie dann waren und alles. Er hat so eine Stellungnahme geschrieben für die, ich glaube, beim Standesamt habe ich das umändern lassen, für Standesamt. Und ich muss
Ja.
auch nochmal schreiben, was mir passiert ist, warum ich den Namen umändern möchte und so. Und als ich dann diesen Zettel in der Hand hatte, dass der Name umgeändert wird, mein Vorname, es war so, oh mein Gott, ich bin dieses letzte Laster irgendwie gerade losgeworden, was mich immer mit
Ja.
meiner Familie verbunden hat. Ich
Wir
bin nicht.
werden diesen Themenbereich zum Schluss auf alle Fälle
Ja.
nochmal aufgreifen, weil ich finde ich auch was Mutiges, Starkes, Aufbauendes dahinter. Aber jetzt nochmal zurück. Welche Rolle spielen denn das Thema Vertrauen zu Therapeuten, Therapeutinnen?
Das ist ein sehr großes Thema. Also das ist sehr wichtig. Wenn ich einem Therapeuten nicht vertraue, dann bin ich ja innerlich schon gehemmt, alles zu sagen.
Musstest du
Und
viele wechseln?
ich hatte als Jugendliche, wie gesagt, eine Therapeutin, zu der ich immer hingegangen bin. Ich hatte schon als Kind Therapien gehabt, so eine Spaßtherapie, so Spieltherapien, Spaßtherapien, so, weil ich halt immer auffällig war. Aber ich konnte nie wirklich mich so öffnen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde beobachtet und man möchte irgendwas finden bei mir. Man möchte irgendwas mir so eine Schublade geben und mich da reinquetschen. Das hört sich jetzt voll blöd an, damit ich irgendwie was habe und die haben ihre Erklärung. So, na, und können die Symptome behandeln, dann hat es sich für die.
Dann
Und
hat sich die hier.
ja, und das hat mir ganz oft so das Vertrauen genommen, so kann ich überhaupt da nochmal Therapie machen. Ich habe mich ganz lange gewehrt, nochmal Therapie zu machen, weil ich dachte, für die bin ich doch eh nur die Durchgeknallte. So, bin halt einfach auffällig, ich bin halt einfach ein bisschen anders, meine Arme sind waren vernarbt. Natürlich ist das, weiß ich, dass das scheiße ist, das muss mir keiner sagen, das weiß ich. Und ich weiß ja auch, warum das passiert ist. Und ich wollte halt immer, hatte immer das Gefühl, dass da nie auf das Traumata richtig eingegangen wurde. Auf das, was passiert ist, diese Wurzel quasi angepackt wurde, damit ich auch weiß, hä, ja, okay, na klar, macht das Sinn, mein Verhalten jetzt. Na, auch an dem Verhalten arbeiten. Aber wenn dann nur die Symptome, ja, hör auf mit, die sehen, du ritzt dich, ja, hör auf mit Ritzen. Toll,
Toll, ja,
danke.
genau. Danke für den Hinweis.
Ja, so kam ich mir dann halt mal vor, ne? Und
Ja,
die
ganz
Therapie
klar.
war halt ganz anders. Die ist ja wirklich an den Kern gegangen und der Therapeut war auch ganz anders eingestellt. Also der war auch wirklich daran interessiert, mich weiterzubringen in meinem Verhalten und dass ich bestimmte Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln mal betrachte. Und das hat mir schon sehr geholfen. Weil es nicht nur war mit, wir bekämpfen jetzt mal eine Angst von dir und gut ist, sondern wie gehe ich dann mit der Angst um, wenn sie wiederkommt?
Ganz klar.
Na, und das war mir wichtig. Ich kann zum Beispiel mittlerweile, das konnte ich früher nicht, mit offener Tür schlafen. Meine Tür musste immer abgeschlossen sein. Die war immer zu und
Immer
wenn
zu.
ich nicht zu war, konnte ich keine, also konnte ich kein Auge zumachen und war die ganze Nacht wach und habe sehr unruhig geschlafen. Mittlerweile ist es so, ich lasse die Tür offen und stört mich nicht mehr. Oder mit Licht, ich brauche nur noch ein kleines Nachtlicht. Früher habe ich mit dem großen Licht geschlafen, alles angeklickt, damit irgendwo was brennt, weil ich es nicht mochte, in der Dunkelheit zu liegen, weil ich meine Umgebung irgendwie sehen musste. Oder ich habe gewisse Orte gemieden, die könnte ich ohne Probleme wieder hin. Also das sind alles, hört sich vielleicht banal an, aber das schränkt das Leben auch irgendwo ein.
Nee, ist so. Es ist nicht banal, sondern es ist ganz klar Schlaf und das Ganze drumherum ist sehr essentiell, ne? Besonders, wie du gerade sagst, ne? Mit weniger Licht zu schlafen. Man denkt, man schläft, aber Unterbewusstsein bzw. Tiefschlaf ist halt nicht gegeben dadurch, ne? Wie lange hat es denn genau gedauert, bis du erste positive Veränderung gespürt hast?
Nach der Therapie sehr schnell sogar. Also das
Ja?
war wirklich, ich hatte die erste Sitzung, danach habe ich mich schlecht gefühlt. Dann waren ein paar Tage später wieder die nächste und habe ich gemerkt, okay, es ist jetzt immer noch so ein bisschen, aber gut, ich mache weiter. Und dann fing es an, besser zu werden. Von Sitzung zu Sitzung habe ich wirklich gemerkt, ich bin freier in meinen Handlungen und ich setze das um, was mir geraten wurde. Also ohne zu hinterfragen, habe ich das so gemacht. Und habe langsam zum Beispiel dann immer die Tür immer nur einen Spalt aufgehabt. Und dann immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und habe es immer wieder versucht. Und irgendwann ging das und ich war dann einfach so, wie krass ist das? Ich hätte das vorm nie gedacht, dass ich das könnte. So. Und
Das ist
dann,
super.
ich war wegen so einer banalen Sache so stolz auf mich, als wenn ich sonst was gemacht hätte und dafür einen Preis gekriegt hätte. So. Und das hat mir auch so gezeigt, okay, du kannst das, du kannst das angehen, du bist dir nicht ausgeliefert, diesen Gefühlen, die du hast. Und du kannst dich dagegen wehren, du kannst dagegen ankämpfen.
Gibt es etwas, das dir außerhalb der Therapie Kraft gibt?
Ja, meine Kinder.
Schön.
Und meine Freundschaften, also meine Freunde, die mich so begleiten, die immer da sind für mich. Und natürlich meine Community, mit der ich mich austausche, wo ich auch einige Betroffenen habe, so, die ich auch geholfen habe mit der Namensänderung zum Beispiel, die sich dann von mir so quasi so einen Leitfaden haben geben lassen, was sie brauchen und so weiter und so fort, damit das alles klappt. Und ja, das sind so.
Heute Situation und neue Identität hast du ja schon kurz angesprochen. Du hast deinen Namen geändert. Was bedeutet das genau für dich heute?
Ja, meine Namensänderung ist quasi, man muss wissen, mein alter Name ist ja die Verbindung. Es ist ja etwas, was meine Mutter mir gegeben hat. Es ist ja sehr familiär. Ein Name gibt dir ja jemand, wenn du auf die Welt kommst. Und du bist, also du hast ja diese Identität durch deinen Namen auch irgendwo. Und diese Identität, die hat mir ja so viel, mir wird ja so viel genommen vom Körperlichen her schon alleine. Und ich wollte nicht ewig diesen Namen haben, der für mich einfach gar nicht passend war. Ich habe mich nie wie Sophie gefühlt. Ich habe mich immer anders gefühlt. Und ich wollte, dass ich einen starken Namen habe. Ich wollte, dass ich mir das selber geben kann und mit diesem Namen quasi neue, positive Erlebnisse verknüpfe. Also dieses Traumata sollte so weit weg wie möglich auch. Ich weiß zwar, es gehört zu meinem Leben dazu. Das ist ja so, das kann ich ja auch gar nicht abschalten. Aber ich kann daraus irgendwie für mich was Positives machen. Und für mich war das so, dieser Cut mit meiner Familie dann auch damit zu brechen, weil keiner dann mehr irgendwie Einfluss auf mich hat. Weil das fiel mir wirklich sehr schwer, weil immer irgendwie einer irgendwie Einfluss auf mich hatte aus meiner Familie. Und das habe ich alles damit abgelegt und mir quasi den Namen rausgesucht, den ich für mich schön fand, wo ich wusste, ah, wenn ich diesen Namen habe, kann ich daraus was richtig Schönes machen und kann damit wunderbare Erlebnisse haben, die aber nichts mit Sophie zu tun haben. Und für mich war dieses kleine Mädchen, was ich war auch, und war ja schon lange gestorben irgendwo. Es gab es ja so nicht mehr in der Form. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist eigentlich für mich eine gute Verarbeitungsstrategie auch, da loszulassen von den Traumata auch.
Stück Heilung. Wie war der Prozess der Namensänderung, also bürokratisch und emotional?
Also ich muss sagen, es war gar nicht so kompliziert. Ich habe
Okay.
im Vorfeld schlau gemacht und wusste, okay, das und das wird gebraucht und habe das dann auch mit meinem Psychologen, also mit Therapeuten da abgesprochen gehabt und dann so, ja, okay, ist gar kein Ding, ich gebe dir das alles und dann hat das, ich glaube, vom Antrag aus ein paar Monate oder fast ein Jahr gedauert, bis es bewilligt wurde, von der Idee bis zur Umsetzung und das war alles sehr unkompliziert, tatsächlich. Also das ging ohne Probleme durch und die Behörden haben auch gleich das grüne Licht gegeben, haben gesagt, ja, das sind gute Chancen. Es sind alle Unterlagen da und ja, in dem Fall darf man den Namen auch ändern, wenn ein Traumata war. Also damals war das so, ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist.
Okay.
Und es ging ohne Probleme. So, das einzige Problem war da, wo dann das Geld, also ich hatte nicht die Summe, die dann verlangt wurde, gleich da. Und das lief über den Fonds sexueller Missbrauch eigentlich. Die hätten aber nicht rechtzeitig zahlen können. Dann habe ich mir
Okay.
Geld von jemandem geliehen. Das war so die einzige Schwierigkeit. Und dann hat mir ein sehr guter Freund das Geld geliehen und mir geholfen. Das war auch sehr, sehr nett. Und ja, das war die einzige Schwierigkeit, die ich dabei tatsächlich hatte. Und gefühlstechnisch hat das mit mir einiges gemacht. Also ich war am Anfang so, oh Gott, wenn das jetzt nicht durchkommt, weil ich zuerst dachte, bevor ich den Antrag gemacht habe, das klang alles sehr anstrengend, also die ganzen Anträge zu machen. Und man musste ja nochmal erzählen, was passiert ist. Man musste das ja aufschreiben für die. Und das alles durchgehen, und das war für mich so, oh mein Gott, schaffst du das überhaupt so? Und aber dadurch, dass ich das ja in Begleitung gemacht habe, quasi mit der EMDR-Therapie, fiel es mir leichter als gedacht. Also es war nicht so mit Triggern verknüpft, wie ich zuerst dachte. Hätte ich das vielleicht ohne Therapie gemacht, weiß ich nicht. Wär vielleicht nicht so gut gewesen. Und es war für mich erst so, oh Gott, wenn das jetzt nicht genehmigt wird, ich werde diesen Namen nicht los. Es war für mich so, ich muss diesen Namen loswerden, um Heilung zu kriegen, um ich selber sein zu dürfen. Um dieses Bild, was man mir immer gegeben hat von mir selber, dass ich nie genug bin, nie mit mir zufrieden sein kann, nie mit mir einverstanden sein kann, loszuwerden auch. Damit ich mir auch wieder meine Identität zurückholen kann. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht ich. Oder irgendwie, ich darf nicht so sein, wie ich bin. Und ich hatte halt diese Hoffnung, und die hat sich dann ja auch bestätigt, dass ich mit dem neuen Namen, dass es mir einfach besser gehen wird.
Also hast du dir wie auch ein Stück Kontrolle wieder zurückgewonnen, deines neues Le neuen Lebens, sage ich jetzt mal. Wie sieht dein Leben heute im Vergleich zu deiner Kindheit genau aus?
Also, ich muss sagen, ich habe natürlich auch zwischenzeitlich Phasen gehabt, wo wirklich sehr schlimme Sachen passiert sind, wo ich aber gar keine Kontrolle darüber hatte, die einfach passiert sind, Schicksalsschläge, wo die mich dann doch wieder so ein bisschen haben zweifeln lassen, ob ich wirklich alles richtig mache. Aber ich muss sagen, mein Leben läuft wie jedes andere Leben auch. Ich habe einen Job, einen guten. Ich habe mich von meinem Mann getrennt und bin jetzt alleinerziehend und lebe hier in einer etwas kleinen Wohnung, aber die Wohnung reicht aus. Ist eine schöne Altbauwohnung, eine Wohnung, die ich wollte. Ich habe Freunde, die da sind. Ich mache alles andere, was andere auch machen. Ich mache Sport. Ich ja, gehe mit meinen Kindern, weiß ich, zu Veranstaltungen, die für Kinder sind. Ich gehe mit denen raus. Ich bastel mit denen. Ich bin mit denen spazieren. Ich ja, spiele den Unterhalter.
Na klar.
Und ja, man unternimmt Sachen ganz normal, wie ein Familienleben halt eben auch sein sollte, ne? Dass man das Kind auch stützt und für das Kind da ist, wenn es mal traurig ist oder halt, ja, merkt, da muss für die Schule noch gelernt werden, setze ich mit meiner Tochter hin und lerne. Oder ich versuche sie zu fördern. Also ich versuche alles so gut wie möglich zu machen, was in meiner Macht steht, damit es eine normale Familie ist, so wie ich es mir gewünscht hätte. Tatsächlich, natürlich, jetzt durch die Trennung ist es so, kann ich jetzt nicht ändern. Eine Trennung ist da, und aber das muss ja nicht heißen, dass es nicht trotzdem als Familie funktionieren kann irgendwie.
Das ist ganz wichtig, ganz gut, dass du es gerade gesagt hast, weil gehören immer zwei Partner in der Familie und am Best Case wäre es, so wie du gerade gesagt hast, nur weil eine Trennung da ist, heißt nicht, dass es nicht nur eine Familie geben kann, ne? Ganz klar. Was hat sich denn aber seit der Abgrenzung zu deiner Familie tatsächlich richtig verändert für dich?
Vieles. Also ich bin glücklicher, ich bin viel ausgeglichener, ich fühle mich wohler in meiner Haut auch. Und von meinen Gedanken her, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass mich irgendwer kontrollieren möchte. Weil meine Familie war immer so, die wollten immer irgendwie mich kontrollieren oder haben es ausgenutzt, dass ich sehr hilfsbereit bin. Und das habe ich alles nicht mehr. Wenn ich jemandem jetzt einen Gefallen tue, mache ich es, weil ich es gerne mache und nicht, weil ich das Gefühl habe, es wird von mir erwartet. Oder wenn ich eine Meinung habe, ich vertrete meine Meinung, ist mir egal, ob da jemand der gegenüber eine andere Meinung hat. Das habe ich früher nicht gemacht. Früher bin ich dann eingeknickt und habe dann öfter so gesagt, ja, okay, Hauptsache kein Streit. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Also ich bin auch so, dass ich mir selber treu bin und dass ich für mich einstehe. Und das in einer Art und Weise, die ich ja, wo ich das früher nie konnte. Und mittlerweile bin ich so, dass ich mich mag. Also ich habe wirklich so ein Gefühl von Selbstliebe. Ich bin in Ordnung so und ich darf Fehler machen und ich darf aus den Fehlern lernen und ich darf auch mich weiterentwickeln. Ich darf jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine ganze Zeit lang Orangensaft toll gefunden habe, dann darf ich Orangensaft auch nächste Woche mal blöd finden und mal was Neues ausprobieren, ohne dass da jeder irgendwie einen Finger drauf zeigt und sagt, also du hast das ja noch nie so gemacht, warum machst du das jetzt so? Hör mal auf damit, ne? Also so, ne, dieses, ich kann mich ausprobieren, ohne dass irgendwer sich in mein Leben einmischt.
Erhobene zeigende Finger immer die Menschen. Naja, ganz klar.
Ja.
Also null Kontakt zu deiner Herkunftsfamilie hast du, ja? Null.
Ich habe auch den Kontakt jetzt zu meiner, also ich hatte noch einen Kontakt mit einer Schwester, aber den habe ich jetzt auch mittlerweile abgebrochen. Da habe ich es
Okay.
auch geschafft.
Geschafft. Schön. Gibt es Menschen heute, auf die du dich verlassen kannst?
Also Freundinnen von mir auf jeden Fall. Meine Cousine, auch ein großer Punkt, so, wo ich weiß, die kann ich anrufen, wenn was ist oder so. Mein Cousin zum Beispiel auch, der ist eigentlich auch immer da, wenn ich ihn mal erreiche. Aber er ist da und ja, kann dann auch aufbauen. Und ja, ich weiß halt auch, dass ich, wenn ich wirklich mal am Boden bin oder so, Leute habe, die mich dann stärken und mit mir reden.
Das ist sehr wichtig und sehr
Ja.
schön, ja. Welche Rolle spielt Sicherheit in deinem aktuellen Leben?
Sicherheit. Eine sehr große. Also ich habe noch vor, ich glaube, 2 Jahren war das jetzt bald, mich noch nicht so sicher gefühlt, weil ich auch Schwiegereltern hatte, die mich so ein bisschen emotional, sag ich mal, so missbraucht haben. Mir auch aufgrund von meiner Kindheit her das Gefühl gegeben haben, dass ich nicht vollwertig wäre. Und das hat mich auch immer verunsichert, wenn ich dort auch den Kontakt hatte. Und seitdem ich so alles, was wirklich mir schaden könnte, aus meinem Leben verbanne, gibt mir das ja auch irgendwo ein Gefühl von Sicherheit, dass ich weiß, ich habe die Kontrolle zum Beispiel, wie ich über mich denke. Das kann ja auch mit dem Selbstbewusstsein auch ganz viel machen, wenn man sich wirklich trennt von Menschen oder wirklich loslässt und sagt, nein, so nicht. Und das ist für mich die größte Sicherheit, dass ich weiß, es kann keiner mehr mir irgendwie, der mir angeblich nahesteht, einen Schaden zufügen. Das würde ich gar nicht mehr zulassen.
Das ist schön. Was bedeutet Heilung für dich und wo stehst du heute auf diesem Weg?
Heilung bedeutet für mich, dass ich das, was passiert ist, annehme, damit lerne umzugehen. Und auch, weil ich weiß, es wird mein Leben lang verfolgen. Es wird nie weg sein. Aber ich weiß, dass das Traumata, dass der Missbrauch nicht meine Zukunft bestimmt. Bestimmt zwar, wie ich mich manchmal fühle, weil das muss ich dann einfach akzeptieren. Aber es bestimmt nicht, welcher zukünftige Mensch ich bin. Das liegt in mir. Das liegt an mir und das kann ich auch entscheiden. Und da kann ich auch drauf hinarbeiten.
Wenn du auf dein jüngeres Ich zurückschaust, was würdest du ihr gerne sagen?
Ach. Das, sie wird gehört.
Nimm dir kurz Zeit, überhaupt kein Problem.
Ja, dass sie gehört wird, dass es Leute gibt, die das auch erlebt haben und dass es einen Weg daraus gibt und es aufgeben.
Und welche Botschaft möchtest du anderen Betroffenen mitgeben, die vielleicht noch schweigen?
Es gibt Anlaufstellen. Ihr seid nicht alleine. Die Dunkelziffer ist unheimlich groß. Es gibt Menschen, die nicht drüber reden, weil sie halt glauben, dass ihnen das, was sie erlebt haben, niemals glauben wird. Und dass man, egal ob man jetzt das Gefühl hat, man ist alleine oder einfach der Situation ausgeliefert, es gibt immer einen Ausweg. Na, vielleicht sieht man diesen Ausweg gerade nicht, aber es wird irgendwann der Tag kommen, wo man da drüber reden kann und wo man da rauskommt.
Dann kommen wir zu der letzten Frage. Wenn du heute über die Zukunft nachdenkst, welche Träume oder Wünsche hast du, die nichts mit dem Trauma zu tun haben?
Ja, dass meine Kinder irgendwann sagen, dass ich eine gute Mama war, das ist mir besonders wichtig. Und dass ich weiterhin meine Freundschaften so gut pflege und nie alleine bin. Das sind so meine Ziele irgendwie. Ich weiß, es ist ein bisschen nicht so wie andere, die dann, weiß ich nicht, das und aber für mich sind so diese zwischenmenschlichen Dinge auch sehr wichtig.
Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Falls du noch was loswerden möchtest, kannst du es jetzt gerade noch machen,
Ja.
unabhängig von meinen Fragen.
Ja, ich finde, was besonders wichtig ist, dass Aufklärung stattfindet in Schulen und in Behörden und dass Eltern auch ihre, ja, ihre Scham so ein bisschen beiseite nehmen, was die Aufklärung angeht, sondern da auch wirklich das beim Namen nennen, damit Kinder, wenn ihnen das passiert, auch Wörter dafür haben. Weil nur ein Kind, was es benennen kann, kann sich einem Erwachsenen anvertrauen. Und kann auch um Hilfe bitten, weil viele Kinder sind nicht aufgeklärt, die wissen dann auch gar nicht, wie sie es nennen sollen, was da mit ihnen gemacht wird. Und wenn die Kinder wissen, was passiert, dass es auch Anlaufstellen gibt und dass es ja nicht so selten ist, wie man denkt vielleicht, dass sie das viel besser einordnen können, dass da an der Aufklärung ganz viel passieren muss.
Schönes Schlusswort. Danke, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast. Danke für den Mut. Danke für das Vertrauen in mir, die Geschichte zu erzählen. Und ihr da draußen, wenn ihr selbst betroffen seid, es gibt Hilfen, es gibt Unterstützung. Hier unten in der Beschreibung werdet ihr einige wichtige Links finden. Und auch von der Kiwi werde ich dann ihre Kanäle verlinken, weil sie auch hier Aufklärung betreibt. Ich danke dir viel, viel, vielmals.
Ja, danke.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.